SWR aktuell Kontext.
Langeweile. Das ist, wenn eine ganz lange Weile nichts passiert. Nichts jedenfalls, mit dem wir uns beschäftigen können oder wollen. Ein grauer Wintertag und niemand hat Zeit. Bus oder Bahn, die nicht kommen. Eine zähe Schulstunde oder Konferenz. Das Warten aufs Christkind. Langeweile kennt wohl jeder irgendwie und von irgendwann. Und niemand mag sie so wirklich gern. Und doch kann sie gut für uns sein? Warten auf Langeweile. Vom Sinn des Leerlaufs im Kopf jetzt in SWR aktuell Kontext. Ich bin Petra Waldvogel. Langeweile, wenn wenige Minuten sich endlos hinzuziehen scheinen. Ermüdend oder nervend, schier unerträglich jedenfalls. Sterbenslangweilig, sagt man ja auch, oder sich zu Tode langweilen. Langeweile ist das unangenehme Gefühl, eine zufriedenstellende Aktivität ausführen zu wollen, aber nicht zu können. Diese Definition stammt von Dr. John Eastwood, Professor im Department of Psychology der York University in Toronto. Diese Definition wird in der Wissenschaft derzeit am häufigsten verwendet. Friedrich Nietzsche hat das deutlich poetischer ausgedrückt. Die Langeweile ist die Windstille der Seele, meint er. Herr Wittmann, wozu neigen Sie eher, Forschung oder Philosophie?
Man braucht beides. Also wir brauchen die Forschung, aber man muss dann auch die Forschungsergebnisse verstehen und dann kommt die Philosophie dazu. Ich würde es so ausdrücken, folgendermaßen, es passt aber zu diesen Beschreibungen. Langweilig wird es uns, wenn wir uns selbst bemerken. Also wenn wir sehr selbstreferenziell in der Wahrnehmung sind, weil wir zum Beispiel nicht abgelenkt sind von uns selbst durch andere Dinge, weil wir jetzt fokussiert etwas tun oder in einem interessanten Gespräch sind, dann ist uns ja nicht langweilig, weil wir uns selber nicht bemerken. Erst wenn wir plötzlich wieder auf uns zurückfallen und uns bemerken, ist es oft und vielen Menschen unangenehm und dann versuchen wir das gleich wieder irgendwie mit irgendeiner anderen Tätigkeit zu überspielen, zum Beispiel das Smartphone zu zücken.
Warum dieses Unbehagen auftaucht und ob immer und auf jeden Fall irgendwann bei jedem Menschen, erstmal Zeit, Marc Wittmann, Sie richtig vorzustellen. Sie sind Psychologe und Zeitforscher am IGPP, dem Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene Freiburg. Und so wie Sie haben sich tatsächlich schon viele große Philosophen den Kopf darüber zerbrochen, was genau Langeweile ist. Die Forschung ist sich immer noch uneins, auch heute noch. Gibt es denn verschiedene Langeweilen, also Arten, sich zu langweilen?
Es ist, glaube ich, auf eine, wenn wir jetzt sagen wir, bei dem Psychologischen bleiben, eine Gemeinsamkeit ist dann doch immer, dass wir entweder alleine sind oder alleine fühlen. Also alleine sind, weil wir zum Beispiel tatsächlich de facto alleine bei uns zu Hause sind und uns langweilen. Das andere ist, dass wir vielleicht durchaus in Gemeinschaft sind, vielleicht auf einer Party, aber irgendwie wir nicht so recht mit den Leuten eine Verbindung finden und uns dann trotzdem alleine fühlen. Es zeigt sich nämlich umgekehrt Untersuchungen, dass die Menschen dann sich am besten fühlen und überhaupt keine Langeweile haben und die Zeit vergeht auch am schnellsten, genau in der Langeweile vergeht ja die Zeit dann am allerlangsamsten. Am schnellsten vergeht sie, wenn wir in der Gemeinschaft mit anderen Menschen sind. Wir sind eben soziale Wesen und dann zeigt sich im Normalfall, dass die Zeit schneller vergeht, wir weniger Langeweile haben, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind.
Es sei denn, wir stehen in der Schlange an der Supermarktkasse oder zusammen mit anderen.
Genau, dann sind wir aber de facto alleine, weil wir kennen das, die anderen Leute ja nicht. Das ist dann vielleicht in anderen Kulturen, sind die Leute vielleicht ein bisschen sozialer oder kontaktfreudiger und die kommen dann auch in ein Gespräch. Aber wir sind dann meistens bei uns zumindest in Mitteleuropa oder in Deutschland dann eher dann alleine mit uns und unseren Gedanken beschäftigt.
Wann und wie haben Sie sich denn zuletzt oder überhaupt schon gelangweilt?
Das passiert ja jeden Tag, glaube ich. Jeder Mensch langweilt sich vielleicht auch nur für kurze Zeit, jeden Tag ein bisschen, es kommt darauf an, wie genau wir das nehmen, wie wir das definieren. Aber Langeweile entsteht ja eben vor allem in Wartezeiten und Wartezeiten haben wir ja in unserem Leben dauernd. Ja, wir können natürlich jetzt an die Deutsche Bahn denken, haha, alter Witz. Aber das ist ja auch, wenn wir auf einen Kaffee warten irgendwo, wenn wir auf ein Gespräch mit dem Boss warten, was auch immer. Wir haben ständig Wartezeiten und die Gesellschaft für Konsumforschung hat es auch mal herausgefunden, rein statistisch, ist die Wartezeit das, was die Leute am meisten ärgert im Alltag.
Über das Warten werden wir nachher sicher noch sprechen, Herr Wittmann. Langeweile entsteht, wenn wir eigentlich was Sinnvolles machen wollen, für uns Sinnvolles, aber gerade nicht können. Was dabei im Gehirn passiert, das fasst Jana Mack aus der SWR Wissenschaftsredaktion zusammen.
Und das war's dann für heute in den Tagesthemen.
Puh, wenn einfach so gar nichts Interessantes läuft, dann ist sie da, die Langeweile. Unangenehm, aber wichtig, sagt Mike Bielecke, Sportpsychologe an der Uni Konstanz.
Die Langeweile signalisiert mir, hey, irgendwie passt das gerade nicht. Und was dann gerade in dem Moment passiert, es erzeugt einen Druck, irgendwie die Situation zu ändern. Aufzustehen, umzuschalten, was anderes zu tun, um dieses Gefühl von Langeweile zu reduzieren.
Während außen also nicht viel passiert, wir einfach nur auf dem Sofa sitzen, ist das in unserem Inneren anders. Besonders bei einer Verbindung von Regionen im Gehirn ist dann was los. Im sogenannten Default Mode Network.
Es ist letztlich ein Netzwerk von Hirnstrukturen, die typischerweise dann aktiv sind, wenn wir halt sozusagen abschalten, ja, wenn wir jetzt nichts im Besonderen tun. Und damit ist Langeweile in Verbindung gebracht worden.
Aber nur weil es Aktivitäten in diesem Default Mode Network gibt, heißt das nicht automatisch, dass uns gerade langweilig ist.
Ein Problem dabei ist, dass wir halt Langeweile auch als Zustand gar nicht so einfach herstellen können, weil das eben so individuell unterschiedlich ist.
Die einen machen Sport, weil sie sich langweilen, die anderen finden Sport langweilig und machen deshalb keinen. Aber ist es nun Langeweile oder die Folge davon, dass wir nicht mehr aufmerksam, sondern abgelenkt sind? Das Default Mode Network ist auch dann aktiv, wenn unsere Gedanken planlos umherstreifen. Fachleute nennen das Mindwandering, so wie Alexander Sömer.
Nicht mehr der Input von außen, das, was sie sehen und hören, ist plötzlich Gegenstand ihrer Gedanken, sondern irgendetwas, was damit überhaupt nichts zu tun hat.
Es kann auch sein, dass wir dann über uns selbst nachdenken. Sömer forscht an der Uni Tübingen. Einer seiner Kollegen dort hat Versuchspersonen eine Aufgabe gegeben. Nichts tun. 20 Minuten lang. Die Versuchspersonen wurden gefragt, wie langweilig sie das finden. Einmal vor und einmal nach den 20 Minuten.
Man hat festgestellt, dass diese Einschätzungen einfach immer stärker waren als das, was am Ende genannt wurde. Also kurz gesagt, Leute überschätzen, wie unangenehm eine als langweilig klassifizierte Situation sein wird.
Nichts tun und sich vielleicht dabei langweilen kann also mehr bringen, als wir erwarten. Langeweile zeigt uns, wenn etwas nicht zielführend ist. Wenn wir zum Beispiel auf dem Sofa sitzen und uns die Sendung im Fernsehen unter- oder überfordert, sagt Psychologe Bielecke.
Der Druck steigt, irgendwie was anderes zu machen. Und in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel umgeschalten habe oder aufgestanden bin und was anderes tue, dann ist die Langeweile auch sofort wieder weg.
So lange, bis die nächste Beschäftigung langweilig wird.
Also, da ist gar kein wirklicher Leerlauf in unserem Kopf, wenn wir uns langweilen. Da passiert schon ganz schön viel. Gibt es dieses Phänomen der Langeweile, Herr Wittmann, eigentlich schon immer oder hat sich das irgendwann eingeschlichen sozusagen?
Es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Ja. In allen Hochkulturen seit durchaus Tausenden von Jahren haben wir durchaus Beschreibungen. Aber ich glaube, es ist vor allem, hat es was auch mit der Individualisierung zu tun. Also wie gesagt, wenn wir in einer sozialen Gruppe sind, meistens langweilen wir uns nicht. Wenn wir alleine sind, langweilen wir uns vor allem. Und das zeigt sich ja auch, also in, glaube ich, vielen Großstädten ist es so, dass es jetzt mehr Singles gibt als Menschen, die in Beziehungen leben. Und das zeigt ja auch diese Veränderung. Also es war früher ganz klar, wenn man erwachsen wurde, hat man geheiratet, hat Kinder bekommen, man ist sofort in eine Gruppenstruktur hineingewachsen. Und das ist heute nicht mehr so. Wir sind alle viel individueller. Die Lebensgeschichten sind ganz vereinzelt, einzigartig. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir mehr Langeweile spüren. Und dann kommt aber vielleicht auch noch so was Technisches dazu. Das sind Sachen, die jetzt erst seit 20 Jahren oder so 20, 25 Jahren Bestand haben, dass wir durch die digitalen Medien ja immer mehr abgelenkt werden und so typische Wartezeiten viele Menschen gar nicht mehr kennen. Sag mal, man steht in der Schlange zum Kaffee. Was machen die Leute? Sie zücken das Handy. Ich habe so eine 8-Minuten-Busreise immer vor mir, wenn ich zur Arbeit fahre. Nur 8 Minuten. Da sieht man aber, die Mehrzahl der Menschen starrt in ihr Handy. Das heißt, selbst so kurze Zeitintervalle werden gleich wieder gefüllt. Das heißt, vielleicht verlernen die Menschen auch das Warten.
Wo gibt's denn mehr Langeweile? Kann man das sagen? Man stellt sich ja vor, in der Stadt ist immer was los. Da langweilt man sich nicht so. Auf dem Land, da ist es öde. Alles Langeweile.
Der Mensch ist ja auch wieder ein Gewohnheitstier und man könnte auch so sagen, die Menschen sind ja aufgewachsen auf Land, die sind vielleicht in der Stadt aufgewachsen und sie haben sich angepasst an die Umstände und fühlen sich dann generell wohl. Was vielleicht passieren kann, ist vielleicht, dass junge Menschen, ja, die mal die Stadtluft geschnuppert haben und die Dynamik, die da herrscht, dass die dann, wenn die dann wieder zurück müssen in die Familie, dass die dann plötzlich spüren, oh, das ist ja viel langweiliger als in der Stadt. Also das ist immer, in der Psychologie kann man sagen, die Wahrnehmung ist die Wahrnehmung von Veränderungen und Unterschieden. Ja? Also jemand, der immer oder meistens auf dem Land ist, der erlebt es als wie es ist. Aber wenn einer mal zum Beispiel gespürt hat, oh, wie aufregend die Stadt sein kann, den zieht es vielleicht dann in die Stadt.
Es ist vielleicht gar nicht so sehr das Stadt-Land-Gefälle, als dass die Unterschiede zwischen einzelnen Menschen. Manche, so heißt es jedenfalls, langweilen sich schneller und öfter als andere. Woran könnte das liegen?
Ja, es gibt das Konzept der Impulsivität. Das kennen wir alle. Also Menschen, die impulsiver sind, oder wir sind auch manchmal impulsiver, wenn wir schlecht geschlafen haben. Wir wollen dann, dass etwas schnell passiert, schnell vorbei ist oder etwas schnell kommt. Und Patienten mit Impulsivität tatsächlich, die leiden mehr unter Wartezeit. Wir haben auch solche Wartezeitstudien bei uns im Institut durchgeführt. Und Menschen mit mehr Impulsivität während der Wartezeit fanden, dass die Zeit langsamer verging, während sie warten mussten. Und sie haben auch die Zeit relativ überschätzt. Das heißt, die Impulsivität lenkt dann mehr die Person auf die Zeit. Und diese Zeit wird dann als viel mehr gedehnt gespürt. Also das ist das Konzept der Impulsivität. Menschen, die mehr so, kann man sagen, Selbstregulationsfähigkeit haben. Also es sind Menschen, die mit Emotionen und mit Situationen flexibel, variabler umgehen können. Die langweilen sich auch weniger.
Oder wie auch immer, wir wollen irgendwie unbedingt raus aus diesem schrecklichen Gefühl. Kann man denn was machen gegen die Langeweile oder sollte man sie vielleicht auch einfach mal aushalten?
Ja, es ist schon, glaube ich, günstig, wenn wir irgendwie einen Umgang mit der Langeweile lernen, weil wir sie ja wirklich fast täglich haben. Aber jetzt kann man durchaus auch sagen, man soll auch mal lernen, die Langeweile durchzustehen, weil wir dann plötzlich merken, dass sich etwas tut, dass wir uns verändern, dass wir plötzlich interessante Ideen bekommen. Wenn wir ständig nur quasi Input bekommen von allen Seiten, Musik hören, irgendwie was im Internet schauen, irgendwie mit Leuten reden die ganze Zeit, dann führt es zu einem Input, aber wir verarbeiten das nicht und kommen zu keinen eigenen neuen Ideen. Wir brauchen manchmal Ruhe, Stille und durchaus auch mal in längeren Phasen Langeweile, um dann plötzlich eine gute Idee zu entwickeln, die dann wie ein Heureka-Moment herauskommt.
Ganz ähnlich sieht das der Comedian Oliver Kalkofe. Er hat vor kurzem im SWR über früher, also die 1970er und 80er Jahre, gesprochen. Und dabei ist er auch auf die Langeweile gestoßen.
Wenn man jetzt so überlegt, was war schöner oder schlechter? Es gibt zwei Worte, die, glaube ich, die Zeit der 70er und 80er, die immer über allem schweben. Und das ist Mangel und Langeweile. Und das sind aber gar nicht negative Begriffe, sondern das heißt Mangel. Es war nicht so, dass wir nichts hatten. Wenn man immer sagt, wir hatten ja nichts, das stimmt ja nicht, wir hatten immer genug. Aber wir hatten nichts im Überfluss. Also das heißt, du hattest Fernsehen, aber du hattest nicht 100 Sender. Mhm. Du hattest Radio, aber ne, konntest du an einer Hand abzählen. Du hattest im Supermarkt die Gerichte, auch konntest du noch alle, die kanntest du noch persönlich, ne, mit Namen. Und das war eben ein Unterschied zu heute. Und das zweite ist Langeweile, das heißt, die Welt hat nicht von selber dir in jeder Sekunde etwas vorgegeben, was du machen kannst. Du konntest nicht in jedem Moment zum Smartphone oder zu irgendetwas greifen und dich irgendwie unterhalten lassen, sondern wenn nichts lief im Fernsehen oder im Radio und keiner da war, warst du allein. Und dann musstest du selber überlegen, was mache ich jetzt? Und das heißt, du musstest dieser Langeweile entfliehen und selber kreativ werden. Und das sind die guten Momente, die sich daraus entwickelt haben. Also das heißt, wenn Leute sagen, früher war alles schöner, dann ist das A, zwar gelogen, aber B, haben sie auch trotzdem einen wahren Punkt gesagt, denn aus dem Schlechten haben wir was Gutes gemacht und das hat eben viel Positives auch gebracht. Ne? Aber man kann den Leuten heute, den Jungen, nicht sagen wie, ja, das war früher, hatten wir es alles viel besser und das war alles viel schöner. Nein, es war übersichtlicher und wir hatten vielleicht noch ein bisschen, also wir wurden dazu gezwungen, uns mehr um uns selber zu kümmern.
Man begegnet sich selbst, lernt sich auszuhalten und dann kommt der Heureka-Effekt, von dem Sie vorhin auch gesprochen haben, Herr Wittmann?
Ja, also wenn man es auch mal auf die Kindheit und Jugend überträgt, ja, da ist man doch irgendwie, ich erinnere mich, die meiste Zeit irgendwie draußen im Matsch gewesen. Ja. sei es im Wald, auf dem Feld. Wir haben Fußball gespielt oder wir haben irgendwelche Lager im Wald gebaut und ist irgendwie draußen gewesen. Das ist, glaube ich, genau das, dass man irgendwie dann plötzlich kreativ werden musste. Ja? Und haben eine ganz tolle Welten durchlebt, mit Freunden, Banden gehabt. Ja? Das gibt es natürlich so auch noch oder so, aber vielleicht sind jetzt die sozialen Kontakte gerade bei jüngeren Leuten durchaus andere geworden. Ja? Weil so eine Verfügbarkeit der Medien mit dem Handy einfach so da ist.
Langeweile, es kann ein schwer und manchmal unerträgliches Gefühl sein. Warten können auch nicht alle wirklich gut. Das gehört aber sicher auch dazu. Sie sind ja schon mal als Warteberater tätig gewesen, Herr Wittmann, habe ich gelesen. Das war im Zusammenhang mit Corona. Wie helfen Sie den Menschen denn beim Warten können?
Oh, das war eher die Idee eines Konzeptkünstlers, der eigentlich so in der Armin Nagel, der so Wartekonzeptkunst macht, der hat auch mal Telefonzellen im Park aufgestellt und hat Leute dann in die Warteschleife gebracht, die, wenn sie dann den Telefonhörer nahmen. Und so war es eigentlich auch, dass man so in so eine Warteschleife reinkommen konnte. Man konnte verschiedene Stationen antippen, so im Sinne von, wenn Sie die 1 drücken, kommen Sie dahin, wenn Sie die 2 drücken, kommen Sie dahin. Und dann war, wenn Sie die 3 drücken, dann kommen Sie zum Warteberater Dr. Marc Wittmann. Das war eigentlich dann so eine Mischung aus Kunst und Spaß. Und dann habe ich aber tatsächlich mit den Leuten, die dann zu mir durchgestellt wurden, habe ich dann einfach tatsächlich über die Zeit und das Warten geplaudert mit den Leuten.
Und Sie haben vorhin ja auch erzählt, dass Sie im Institut so Wartetests quasi gemacht haben. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Gibt es da Unterschiede, ab wann beispielsweise das Warten für die meisten unerträglich wird und warum andere vielleicht früher schon in Anführungszeichen austicken?
Ja, unerträglich hängt ja immer auch mit der Motivation zusammen, auf was warte ich denn jetzt eigentlich? Ja, und das hängt dann so von diesen Umständen ab. Also wir hatten so eine Cover-Story, die kamen rein, die Leute, und dann haben wir gesagt, tut uns leid, der Computer, wo wir jetzt einen Test mit Ihnen machen wollen, ist abgestürzt, wir müssen ihn erst wieder hochfahren, wenn Sie bitte warten könnten. Wir hatten aber vorher schon die Handys und Lesematerial alles weggenommen von den Leuten, auch die Uhr, wenn sie Uhren haben, die meisten jungen Leute haben gar keine Uhr mehr. Und dann waren die alleine in diesem Warteraum, wo es nichts Interessantes gab, ja, um sich abzulenken. Die waren alleine mit sich beschäftigt. Und dann nach 7,5 Minuten kam die Experimentatorin zurück und hat dann gefragt, so, wie lange glauben Sie, haben Sie gewartet? Wie schnell ist die Zeit für Sie subjektiv vergangen? Wie haben Sie sich gefühlt? Und die Ergebnisse waren ganz klar. Je mehr man auf die Zeit geachtet hat, je unangenehmer man fühlte, je mehr Langeweile mehr man hatte, desto langsamer verging die Zeit. Und auch desto mehr hat man dann die Zeit überschätzt. Und dann, wie ich schon vorher erwähnte, die Personen, da haben wir dann noch so einen Fragebogen ausfüllen lassen, die Leute, die ein bisschen impulsiver waren, einfach von ihrer Persönlichkeitsstruktur, die also per Definition nicht so gut warten können, die haben dann die Zeit noch mehr überschätzt.
Lohnt es sich denn, das Warten zu üben? Hat man da irgendwas davon?
Ja, ich glaube, man kann es vielleicht auch so mit dem Konzept, das mein Kollege Erik Pfeiffer verfolgt, zusammenbringen mit dem Konzept der Stille. Dass wir endlich mal in diesem Lärm, den wir überall haben, dass wir, wenn wir mal irgendwo in so einem Warteraum sind, beim Arzt vielleicht, aber auch beim Bahnhof, wenn man mal wieder wartet, ja, auch wenn es dann natürlich Hintergrundrauschen gibt, aber dass wir uns dann nicht so überfluten mit Reizen und endlich mal auch ein bisschen ruhig werden und in so einem, manchmal sind es ja auch nur 10, 15 Minuten der Stille haben, also relative Stille, um dann wieder zu uns zu kommen und das einfach auszunutzen und zu sagen, okay, jetzt überlege ich mal, was habe ich heute eigentlich erlebt, was will ich noch machen, dass man auch ein bisschen so in ein meditatives Gespräch kommt, ja, dass man wieder mehr sich selber auch wahrnimmt.
Und gerade jetzt, der Advent ist so etwas wie die ideale Zeit, es zu üben, nämlich auf einen besonderen Moment innig und geduldig zu warten. Das hilft uns dann auch beim Bahnfahren oder an der Supermarktkasse, findet jedenfalls Gordon Kampe.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. In der Adventszeit wartet die Christenheit auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wer oft mit der Bahn fährt, kennt das. Bahnfahren ist wie Daueradvent, wenngleich die Wiederkunft des Lokführers wenig realistisch erscheint. Sorry, ich höre ja schon auf. Warten nervt. Auf den Zahnarzttermin, die Ampel, das Pilz. Ist man mächtig, kann man mit Warten lassen seine Position in der Hierarchie unterstreichen. Aber wie man's dreht und wendet, im Alltag wartet niemand gern. In der Musik ist es anders. Da ist das Warten essentiell. Vielleicht waren Sie am Wochenende auch wieder in einer dieser düsteren Techno-Kaschemmen in Bad Oldesloe. Es gibt da immer diesen beeindruckenden Moment, wenn alle zusammen auf den Wiedereintritt des Basses warten. Die Musik schraubt und schraubt sich in die Höhe, man ahnt, was kommt, doch der Bass wird vorenthalten, bis, badabum, er wieder da ist und das Warten sich gelohnt hat. Wäre Godot ein DJ, die Welt würde vollends verrückt. In der klassischen Musik, hier kenne ich mich ein bisschen besser aus, ist das Warten die Königsdisziplin. Wer Wagner mag, wartet gern. Im Tristan gefühlt 16 Stunden auf eine gescheite Tonika, im Parsifal auf das Ende des Grunemanns Monologs. Grundgütiger, das kann dauern. Ein paar Beispiele vom Wartekönig Beethoven, Eroica. Die heftig revolutionären S-Durchschläge zu Beginn. Wenn Sie da gemütlich warten, bis es losgeht, verpufft die Revolution. Zackebums, aus die Maus. Zwei Sinfonien später komponiert Beethoven das Warten dann aus. Die fünfte beginnt ja eben nicht mit Di-di-di-da, sondern mit jener verwegenen Achtelpause, die unbedingt mitgespielt werden will und musikalisch auch viel interessanter ist als das berühmte Motiv. Es ist kein Zögern, kein Zagen, vielmehr ist es ein Luftanhalten, bis der Laden richtig kocht. Und in der neunten kann man es sich vor Eintritt des Themas im ersten Satz gemütlich machen und Popcorn holen. Wer, gleich in welchem Stück, die Generalpause nicht abwarten kann, bis genau der Moment kommt, an dem es weitergeht, kann ein ganzes Konzert versauen. Und wer es auf Publikumsseite nicht abwarten kann, nach einem mitreißenden Schneddere-Denkende eines ersten Satzes zu klatschen, der ist sich des schmähenden Abonnentinnen- und Abonnentenblickes gewiss. Abwarten, Anfänger, wir klatschen am Schluss. Die Adventszeit ist ein schöner Anlass, Warten zu üben. So wie wir es bei jeder Probe machen müssen. Wenn ich an der Kasse stehe und nicht fassen kann, warum das wieder alles dauert, dann erkläre ich den Vorgang zu einer Performance und schwupps bin ich entspannt und der Heiland ist nahe. Versuchen Sie es auch mal.
In diesem Sinne, warten können lohnt sich und dann kommt vielleicht auch nicht so schnell die Langeweile auf. Vielen Dank, Herr Wittmann.
Okay, vielen Dank. Ich bedanke mich.
Und das war SWR Aktuell Kontext mit dem Psychologen und Zeitforscher Dr. Marc Wittmann. Warten auf Langeweile vom Sinn des Leerlaufs im Kopf mit Petra Waldvogel.